Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 10. Da geht es um eine Beschlussempfehlung des Kreisausschusses von heute Vormittag. Es betrifft die Nachnutzung des Krankenhauses in Osterkappeln. Da diese Vorlage heute auch erst in der geänderten Form freigeschaltet worden ist, darf ich vielleicht die Verwaltung noch mal kurz bitten, einzuführen.
Wir haben im Kreisausschuss beraten und beschlossen, dass der vorgelegte Beschluss noch einmal ergänzt wird. Und zwar darum, dass für die enge politische Abstimmung regelmäßig, ich kann noch mal den genauen Wortlaut vorlesen, zur engeren politischen Prozessbegleitung regelmäßig und gegebenenfalls auch durch Sondersitzungen in den zuständigen Ausschüssen des Kreistages, das bedeutet Ausschuss für Gesundheit sowie Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnung, dem Kreisausschuss und dem Kreistag über die aktuellsten Sachstände und Chancen berichtet wird. Um diesen Punkt haben wir die Beschlussvorlage ergänzt und ich glaube, sagen zu dürfen, dass es insgesamt den Fraktionen darum geht, dass wir den Standort Osterkappeln und aber auch darüber hinaus die gesamte Gesundheitsversorgung inklusive auch des RGZ in Ankum und aber auch langfristig die Thematik der niedergelassenen Ärzte weiter in Blick nehmen. Und insofern freue ich mich, wenn diese Beschlussvorlage dann so geändert wie im KA tatsächlich einen positiven Beschluss erhält. Denn das kann man in der Vorlage erkennen. Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv mit vielen daran gearbeitet, natürlich mit der Gemeinde Osterkappeln und mit NSK, aber auch darüber hinaus mit OLEG und hier vielen Beteiligten aus dem Landkreis und den niedergelassenen Ärzten, um erstmal abzuklopfen, wie die Grundlagen und die Rahmenbedingungen, die Ausgangslagen sind, haben für den letzten Kreistag von Optimedes viele Impulse bekommen und daran wollen wir jetzt sehr stringent und zeitoptimiert weiterarbeiten.
Ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Als erstes hat sich Herr Holzgräfe zu Wort gemeldet. Bitte schön.
Grundsätzlich ist zu diesem Tagesordnungspunkt mit der Beschlussvorlage aus unserer liberalen Sicht alles gesagt. Wir haben mehrfach von der Geschäftsführung der Nils-Stehensen-Kliniken über die Zugzwänge und Notwendigkeiten der gravierenden Entscheidungen zur Umstrukturierung des Verbundes gesprochen. Am 15.08. hat die Firma Optimedis diese Entwicklungsschritte im Wesentlichen bestätigt. Und in dem Kreistag, in der Sondersitzung am 26.08. haben wir unseren gemeinsamen Antrag beschlossen. Wir bekräftigen noch einmal durch den heutigen Beschluss die zeitnahe Entwicklung des Gesundheitsstandortes Osterkappeln zur notwendigen Versorgung der Bürger vor Ort. Darüber hinaus müssen wir die Versorgung im gesamten Landkreis sowie die Standorte an den Landesgrenzen, als Meller darf ich hier natürlich das angrenzende Nordrhein-Westfalen erwähnen, im Blick haben. Dieser Prozess ist mit allen dazugehörigen Protagonisten eng abzustimmen. Ich bitte um Zustimmung. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Als nächstes hat sich Herr Unger gemeldet.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, zuerst möchte ich mal Danke sagen für die Vorlage. Wir hatten bei der letzten Sitzung vor rund 4 Wochen darum gebeten, dass wir überhaupt erst einmal einige Fakten und Sachlage, dass wir die Sachlage bekommen und da zumindest an die beteiligten Fachdienste und Mitarbeiter ein Danke. Da ist, glaube ich, eine gute Vorlage erstellt, auf der man erst einmal sich mit der Fakten- und Sachlage beschäftigen kann. Das war mir wichtig, das erst einmal vorwegzustellen. Dann muss ich sagen, das Thema der Krankenhausversorgung und speziell natürlich Osterkappeln bewegt eben die Bürger, ganz besonders im Wittlager Land. Das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt und in den letzten Tagen hatte ich Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Mitarbeiter aus Osterkappeln zu sprechen und man merkt schon, wie viele Themen damit verbunden sind. Das eine ist natürlich die Krankenhausversorgung, das andere ist klar das Thema Arbeitsplätze, soziale Bindungen, teilweise sind Freundschaften entstanden, es geht auch um die Identität, es geht um soziale Themen, also auch viele Punkte und selbst so eine Frage, wenn man am MHO, wie ich gehört habe, gut empfangen worden ist, dann geht es darum jetzt, habe ich da überhaupt einen Parkplatz? Kann ich da demnächst arbeiten? Es gab eine Mutter, die mir sagte, früher konnte ich eigentlich das Kind super abholen, das muss ich jetzt neu organisieren. Das sind 1000 Themen. Was mir aber wichtig ist, es geht am Ende nicht nur um das Einzelne, nur um den Standort Osterkappeln, sondern wir haben in den letzten Jahren das Thema Krankenhäuser immer wieder auf der Tagesordnung mehr oder weniger gehabt. Wir haben erlebt, wie es in Dissen war, wir haben es erlebt, wie es in Ankum gelaufen ist, Georgsmarienhütte, Bramsche, es gibt viele Namen, die ich hier nennen könnte, und jetzt sprechen wir über Osterkappeln, und deswegen sage ich, Arndt, genauso in deine Richtung, wir brauchen am Ende ein Konzept, wirklich ein Konzept für den ganzen Landkreis, für unsere Region, wenn es um die Krankenhausversorgung geht. Das ist für mich total wichtig, dass wir da eine Strategie haben. Wir haben die Nils-Stensen-Kliniken als wesentlichen Partner der letzten Jahre hier gehabt. Aber, und das müssen wir einfach so erkennen, wir müssen unabhängig von den Nils-Stensen-Kliniken für uns eine Strategie entwickeln. Und uns wurde vorgestellt, die Medizinstrategie der Nils-Stensen-Kliniken 2028. Ich würde es mal so formulieren, wir brauchen keine Medizinstrategie, das ist ein Krankenhausthema. Wir brauchen eine Versorgungsstrategie und am liebsten 2025. Also wir müssen sehr schnell daran jetzt weiterarbeiten. Und deswegen wäre es mir ein bisschen wenig, obwohl mir Osterkappeln, und wenn ich, glaube, habe Erik Ballmeier irgendwo vorhin gesehen, Osterkappeln liegt mir natürlich als Bohmter besonders am Herzen, aber auch die Osterkappeler, Bohmter und Bad Essener fahren in die Krankenhäuser in die Region. Und das ist natürlich wichtig, dass wir in der Region auch weiterhin das haben. Ich fand, die Mitarbeiter waren da realistisch. Trotzdem geht es darum, für Osterkappeln eine Lösung zu finden, aber auch für die ganze Region. Deswegen mein Appell, die Überschrift hieß Nachnutzung Krankenhaus Osterkappeln. Das war mir offen gesagt ein bisschen wenig. Und das war eigentlich der Stand aus August 2024. Deswegen würde ich lieber sehen, dass wir uns möglichst schnell an eine Versorgungsstrategie 2025 machen. Das wäre meine Erwartungshaltung. Da müssen wir intensiv noch diskutieren. Aber ich glaube, das muss unser gemeinsames Ziel sein. Und da spielen natürlich auch die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger eine Rolle. Und das als letzter Satz gesagt, wir diskutieren ja hier vieles. Und für den einen ist das wichtig und für den anderen das. Aber ich habe in meiner Wahrnehmung der letzten Tage gehört, es gibt Themen, die wir diskutieren, die deutlich weniger wichtig sind als Krankenhäuser und Versorgung. Und deswegen in der Priorität halte ich das für ein ganz wichtiges Thema. Ich würde mich freuen, wenn wir da jetzt ganz zügig vorankommen und eine gemeinsame Strategie entwickeln. Denn am Ende ist es wichtig, genauso für Bersenbrück und Ankum als auch für Osterkappeln oder Dissen, dass wir da eine Strategie haben. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Unger. Als nächstes hat sich Frau Gut zu Wort gemeldet.
Sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Anna, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch der Abgeordnete der AfD. Am 26. August haben wir alle miteinander einen wichtigen Beschluss gefasst und uns für die Erhaltung des Standorts Osterkappeln ausgesprochen, des Gesundheitsstandorts Osterkappeln ausgesprochen. In weniger als einem Monat hat die Verwaltung nun bereits zahlreiche Maßnahmen geprüft und mögliche Optionen herausgearbeitet, wie Osterkappeln tatsächlich zu einem Gesundheitszentrum im Landkreis entwickelt werden könnte. Vielen, vielen Dank an die Verwaltung. Das war wirklich schnell und ich schließe mich Markus Unger an. Die Vorlage ist wirklich gut. Es erfolgte bereits eine orientierende Untersuchung der Gebäudestruktur. Der pflegerische Versorgungsbedarf in der Region wurde untersucht und es fanden zahlreiche Gespräche statt. Natürlich mit der Gemeinde Osterkappeln, Erik sitzt hier unter uns, aber auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, den Ärzten vor Ort, mit dem Nils-Stensen-Verbund als bisherigen Träger und selbstverständlich auch mit dem Land. Ob nun die Möglichkeit besteht, zukünftig am Standort Osterkappeln eine sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung zu errichten, wird ein noch zu erstellendes Konzept mitsamt Bedarfsanalyse zeigen müssen. Ich war gerade noch beim Versorgungsdialog bei Philippi. Da war noch vieles unklar, auch was die Voraussetzung für so eine sektorenübergreifende Versorgung betrifft. Wir haben nicht wirklich Klarheit bekommen. Dieses betrifft aber auch einfach erstmal einen möglichen Betreiber zu finden. Dass für die NSK jetzt laut der Vorlage zumindest eine operative Trägerschaft in Betracht kommt, nachdem dieses bislang abgelehnt wurde, lässt aufhorchen und macht uns natürlich auch Hoffnung, dass sich möglicherweise auch andere Trägerschaften auftun könnten. Mich persönlich hat begeistert, natürlich aufgrund meines beruflichen Kontextes, die Idee der Hochschule Osnabrück zur Einrichtung einer akademischen Lehrpflegeeinrichtung für die ambulante Versorgung. Diese würde nämlich nicht nur die pflegerische Versorgung im Wittlager Land stärken, sondern auch eine dringend notwendige Unterstützung von informell Pflegenden bieten und könnte die Qualität der Versorgung deutlich verbessern. Es wäre daher mehr als wünschenswert, wenn Land und Bund die erforderliche Anschubfinanzierung dafür bereitstellen würden. Eine abschließende Entscheidung ist heute noch nicht möglich, da viele Details noch geklärt werden müssen. Ich habe es eben schon gesagt, im Versorgungsdialog haben wir nicht wirklich Klarheit bekommen. Wir setzen jedoch weiterhin darauf, dass Bund und Land uns unterstützen. Die jüngsten Entwicklungen in Osterkappeln, insbesondere die Schließung erster Stationen aktuell, zeigt uns aber auch, dass wir jetzt sehr schnell handeln müssen. Daher muss sichergestellt sein, dass die Verwaltung den eingeschlagenen Weg der Prüfung der Optionen fortsetzen kann. Dieses unterstützt unsere Fraktion ausdrücklich. Gleichzeitig müssen wir aber auch klug und langfristig handeln und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Problematik der Sicherstellung der Pflege- und Gesundheitsversorgung nicht nur den Mittellager Raum betrifft, Markus Unger hat es eben schon erwähnt, sondern auch andere Regionen des Landkreises in eine Versorgungsgefährdung rutschen könnten. Daher haben wir uns auf die geänderte Beschlussvorlage geeinigt mit allen Fraktionen und möchten weiter das Verfahren, den weiteren Prozess politisch eng begleiten, und zwar nicht nur am Standort Osterkappeln und das gegebenenfalls auch in Sonderausschüssen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Guth. Als Nächste hatte sich Frau Albrecht gemeldet.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin und Verwaltungsmitarbeitende, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Lage ist ernst. Die Gesundheitsversorgung im Landkreis Osnabrück steht auf dem Spiel. So habe ich meinen Wortbeitrag im letzten Kreistag vor 5 Wochen begonnen. An der Lage hat sich noch nichts geändert. Sie ist und bleibt ernst. Die Menschen erwarten von uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, und von Ihnen, sehr geehrte Landrätin, zielstrebiges und zielführendes Handeln, und das im Fall Osterkappeln schnell. Die Gesundheits- und Notfallversorgung im Landkreis Osnabrück ist ein wichtiger, wenn nicht sogar einer der wichtigsten Schwerpunkte der Daseinsvorsorge. Um die Ernsthaftigkeit des Themas nochmals zu betonen, eben diese Gesundheitsversorgung hier bei uns im ländlichen Raum steht auf dem Spiel. Ich wiederhole mich ungern, aber die gemeinsame Suche nach Lösungen und die Devise der Stunde, hierbei darf es nicht um taktische, parteipolitische Spielchen gehen, sondern wir müssen hier gemeinsam den besten Weg ermitteln, abwägen und zur Umsetzung bringen. Diese waren klar auch im Antrag definiert. Maßnahmen und Unterstützung auf allen Ebenen, über weitere Nutzungsmöglichkeiten verhandeln, neue Trägerstrukturen ermitteln, das alles hat die Landrätin, die Verwaltung und auch verschiedene andere auf verschiedenen Ebenen beraten und in Erfahrung gebracht. Seit dem Kreistagsbeschluss im August sind zwar viele Gespräche, wie gerade angeführt, auf verschiedenen Ebenen geführt worden. Ein konkreter Vorschlag der Verwaltung für den Fall Osterkappeln, nenne ich ihn mal, liegt uns aber auch noch nicht vor. Es ist eben auch das Ganze zu sehen, bei dem Osterkappeln ein wichtiger Puzzlestein ist. Markus Unger hat es eben erwähnt. Danke für die gute Vorlage, für die Informationen, die eingeholt wurden und die wir nachlesen können und mit denen jetzt auch weitergearbeitet werden kann. Der uns heute vorliegende Beschlussvorschlag, den, wie Marin eben sagte, wir einstimmig im KA auch beschlossen haben. Ja, gerade geht es um den Standort Osterkappeln. Unerlässlich ist aber ein Gesamtkonzept der Gesundheitsversorgung im Landkreis Osnabrück. Es geht auch um den Standort Ankum, finanziell gesichert bis 2025. Ja, auch weitsichtig um den Standort Melle, auch das ist eben schon angeklungen. Man kann sagen, eine Mammutaufgabe, die nicht neben dem laufenden Betrieb hier im Hause sicher und zukunftsfähig erarbeitet werden kann. Daher werben wir für eine Stabsstelle Gesundheit und Pflege. Sie soll langfristig nicht nur die Krankenhausversorgung, sondern auch die hausärztliche und pflegerische Versorgungsstruktur für den Landkreis Osnabrück im Blick haben und evaluierend stetig anpassen. Und dafür sind personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Eine enge politische Prozessbegleitung soll über den Gesundheitsausschuss erfolgen und wenn nötig der Ausschuss Feuerschutz, Integration und Ordnung hinzugezogen werden. Auch über den geplanten Sitzungskalender hinaus in Sondersitzungen. Mit diesem Beschluss, den wir gleich hoffentlich einstimmig fassen, wollen wir nochmals unserer Forderung Nachdruck verleihen, nämlich den Gesundheitsstandort Osterkappeln nicht abzuschreiben, sondern aktiv an einer Weiter- bzw. Nachnutzung arbeiten, schnell und effektiv, denn die Zeit drängt. Und darf ich mit einem Zitat von Julian Nagelsmann, unserem Bundestrainer der Nationalmannschaft, wörtlich passt er nicht genau, aber inhaltlich können wir ihn auf uns übertragen. Es ist wichtig zu realisieren, in welch schönem Land, Landkreis, wir leben, landschaftlich und kulturell, was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir alle zusammenhalten und nicht alles extrem schwarz malen, dem Nachbarn oder dem Nächsten nichts gönnen und von Neid zerfressen sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Frau Albrecht. Als Nächstes hat sich Herr Wagenleitner gemeldet.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich spreche hier nochmal für Osterkappeln. Für uns ist das zu wenig, um den Standort als Gesundheitsstandort zu sichern oder neu aufzubauen. Am Ende lautete der Beschluss, den wir im August beschlossen haben, einschließlich erster Verhandlungsergebnisse mit Landträgern und Kostenträgern dem Kreistag zum 30.09. vorzulegen. Heute ist der 30.09. Also mir liegt wenig vor und das ist mein Problem. Die Vorlage hat zwar viel Text, aber wenig Konkretes. Sie, Frau Landrätin, hat Ihnen Osterkaplan und Osterkaplan etwas versprochen. Dieses Versprechen möchte ich wachhalten. Diese Aufgabe erfordert eine volle Kraft, keine Teilzeitstelle. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Wagenleitner, für Ihren Beitrag. Gibt es sonst noch Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann darf ich den jetzt Ihnen vorliegenden und von der Landrätin bereits erläuterten Beschlussvorschlag zur Abstimmung stellen. Wer den so mittragen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Enthaltungen? Gegenstimmen? Dann ist dieser Beschlussvorschlag so einstimmig auf den Weg gebracht. Ganz herzlichen Dank dafür. Tagesordnungspunkt 11. Da geht es um die berufsbildenden Schulen in Haste, hier um die Erweiterung des Hauptstandortes. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, bitte schön, Herr Schröder.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Um die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Landkreis zu unterstützen, ist es wichtig, und das haben wir schon immer betont, dass die Berufsausbildung in gut ausgestatteten Berufsschulen ein wichtiger Faktor ist. Für eine gute Berufsausbildung sind gut aufgestellte und gut ausgerüstete berufliche Schulen unabdingbar. Und dem kommt der Landkreis auch kontinuierlich nach. Damit die BBS Haste auch zukünftig aktuelle Standards der theoretischen und fachpraktischen Ausbildung anbieten kann, ist es an der Zeit, diese Schule auszuweiten und entsprechend auszustatten. Seit einigen Jahren schon wird ein Teil des Unterrichts, wie wir wissen, am Standort Limberg durchgeführt. Und es ist weder für die Lehrkräfte noch für Schülerinnen und Schüler zumutbar, die Außenstelle am Limberg für unterrichtliche Zwecke zu nutzen. Diese Außenstelle kann nur eine temporäre Notlösung sein. Der Weg dorthin, das Gelände ist eine einzige große Baustelle und guter Unterricht ist in dieser Umgebung für alle kaum erträglich. Zudem sind die Kosten für die Instandhaltung der Gebäude weiterhin nicht mehr tragbar. Damit nun die BBS Haste sämtliche Bildungsgänge nicht nur effizient, sondern auch nach modernen berufspädagogischen Konzepten an einem Standort anbieten kann, ist es unerlässlich, den Hauptstandort entsprechend auszubauen. Das Grundstück lässt eine Ausweitung aber in die Breite kaum zu. Deshalb ist eine Aufstockung der vorhandenen Gebäude die richtige Lösung. Auf diese Weise können den vielfältigen Bildungsgängen, die an dieser Schule angeboten werden, in der Anzahl, aber auch in der Ausstattung zukünftig entsprechende Unterrichtsräume angeboten werden. Somit werden schließlich die in der Berufsausbildung geforderten schulischen Qualifikationsanforderungen erfüllt. Wir sind sicher, dass diese Investition für die BBS Haste eine sinnvolle Investition ist, damit diese Schule weiterhin innovativ und effizient Schülerinnen und Schüler in ihre berufliche Tätigkeit führt und mithilft, den Fachkräftemangel zu beseitigen. Deshalb bitte ich um Zustimmung dieser Beschlussvorlage. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schröder. Weitere Wortmeldungen sehe ich doch. Ja, bitte schön, Frau Exner.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Landrätin, liebe Kreistagskolleginnen. Die Wertschätzung eines Berufes und den Menschen, die diesen Beruf ausüben, zeigt sich unter anderem auch in der Infrastruktur, die man ihnen zur Verfügung stellt. Das alte Gebäude am Limberg der BBS Haste ist sowohl aus organisatorischen als auch von der Nutzungsqualität her eine Zumutung. Daher ist es richtig, dass heute der Weg geebnet wird für eine bessere Lösung. Dieser Beschluss soll heute gefasst werden, damit Berufe aus den Bereichen Gesundheit, Pflege, Haus- und Agrarwirtschaft sowie Sozialpädagogik nach sich wandelnden Bildungskonzepten unterrichtet werden können. Die Bereiche Beratung und Coaching sollen in entsprechenden neuen Räumlichkeiten ermöglicht werden. Wir begrüßen diesen Beschluss und wünschen allen Beteiligten viel Erfolg bei der Verwirklichung der Pläne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank. Ich gucke nochmal in die Runde. Jetzt sehe ich aber tatsächlich keine weiteren Wortmeldungen mehr und ich darf jetzt zur Abstimmung über diesen Beschlussvorschlag zur berufsbildenden Schule in Haste kommen. Wer möchte den Beschlussvorschlag so mittragen, dann bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Enthaltung? Gegenstimmen sehe ich nicht, dann ist das einstimmig so auf den Weg gebracht. Vielen Dank dafür. Ja, der Schulleiter ist heute auch hier. Herzlich willkommen und ja, wir sind gespannt auf das Richtfest. Wunderbar. Das haben wir ins Protokoll genommen und kommen gerne darauf zurück. Und ich darf jetzt überleiten zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist die aktualisierte Vorlage der Verwaltung zur Beschaffung des Gebäudemanagements im Tagesordnungspunkt 12.2. Wird dazu das Wort gewünscht? Das ist nicht der Fall. Wer möchte Vorlage gemäß beschließen? Dann bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Enthaltung? Gegenstimmen sehe ich nicht, sodass wir einstimmig das entsprechend auf den Weg gebracht haben. Nächster Tagesordnungspunkt wäre der Tagesordnungspunkt 13, Evaluation ICO Osnabrück. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja, bitteschön, Frau Drost.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Frau Landrätin, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schon im August wurde uns Aufsichtsratsmitgliedern des ICO der Evaluationsbericht der KIMA GmbH vorgelegt und erläutert. Alles in allem kann man sagen, das ICO hat die Ziele und Erwartungen, die die Politik bei der Gründung eines Innovationszentrums gestellt hat, erfüllt. Das ist summa summarum eine sehr erfreuliche Nachricht. Mich hat an diesem Evaluationsbericht besonders gefreut, dass nicht nur die Ziele der Politik erreicht wurden, sondern dass auch die Zufriedenheit der Start-ups mit dem ICO sehr groß ist. Denn wenn junge Leute, die sich hier erstmalig unternehmerisch betätigen, wirklich etwas wagen, wenn die sich gut aufgehoben fühlen und auch 80% von ihnen mit ihren neuartigen Ideen am Markt überleben, dann ist vieles richtig gemacht worden. Auch bei dem im Evaluationsbericht angestellten Vergleich mit anderen Innovationszentren schneiden wir mit unserem ICO sehr gut ab. Und das bei einem kleinen Kernteam von nur 4 Personen, die das ICO am Laufen halten. Zum Vergleich, man arbeitet in Regensburg bei etwas mehr als doppelt so großer Fläche mit einem 36-köpfigen Team, wovon zugegebenermaßen 5 im Gastrobereich tätig sind. An dieser Stelle ein Lob und Dank an unser ICO-Team von mir. Schauen wir einmal auf die Wirkung des ICO auf den Raum Osnabrück, dann hat sich in unserer Vorlage auf Seite 5 im zweiten Abschnitt ein Zahlendreher eingeschlichen. Dort steht, dass 26 Unternehmen ihren Hauptsitz in der Stadt Osnabrück und 8 im Landkreis Osnabrück haben. Richtig ist, dass sogar 62, nicht 26 Unternehmen ihren Hauptsitz in der Stadt haben. 62 städtisch verordnete Unternehmen zu 8 im Landkreis Osnabrück. Die Umsätze der in der Stadt ansässigen ICO-Startups beträgt 57,5 Millionen Euro, der 8 Unternehmen mit Hauptsitz Landkreis Osnabrück 16 Millionen Euro. Das spiegelt sich in einer prognostizierten Gewerbesteuer von 403 Euro per annum in der Stadt zu 116 Euro per annum im Landkreis wider. Uns wird in der Vorlage vorgeschlagen, in diesem Jahr die Kapitalrücklage um 50.000 Euro zu erhöhen. Und wer den Bericht aufmerksam gelesen hat, weiß, dass eine Anpassung der Verlustabdeckung nach so vielen Jahren sinnvoll ist und müsste dem eigentlich folgen können. Zu Punkt 3 der Vorlage, dass die zukünftigen Konditionen der Finanzierung des ICOs neu ausgehandelt werden sollen, wünsche ich der Kreisspitze ein gutes Händchen und bitte behalten Sie im Auge, dass bisher die Finanzierung zwar pari pari gewesen ist, aber stärker profitiert hat die Stadt. Vielleicht kann man sich ja zukünftig auf eine Finanzierung 60 Stadt, 40 Landkreis einigen. Das wäre mein Vorschlag. Meine Damen und Herren, der Beschlussvorschlag heute ist sehr gut vorbereitet und ich werbe darum, wie ich auch, die Hand dafür zu heben. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Droste. Vielen Dank auch für Ihre Darstellung, was den Sachverhalt auf Seite 5 anbetrifft. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer möchte die Vorlage so mittragen? Gegenstimmen? Enthaltung, dann ist das einstimmig ohne Enthaltung so auf den Weg gebracht. Tagesordnungspunkt 14, da geht es um die Erhöhung des Bürgschaftsrahmens zugunsten der Oleg GmbH. Ich stelle gleich zur Abstimmung 14.2 den geänderten Entwurf. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann darf ich diesen Entwurf 14.2 hier zur Abstimmung stellen. Wer möchte so beschließen? Dankeschön, Gegenstimmen, Enthaltung sehe ich nicht. Dann haben wir auch das einstimmig so beschlossen. Tagesordnungspunkt 15, Finanzierungskonzept der FMO Flughafen Münster-Osnabrück GmbH, Finanzierungskonzept 3.0. Gibt es dazu Wortmeldung? Herr Giddens, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine Damen und Herren. Zu diesem Thema, ich war am 17. September bei dem IAK Luftverkehrsforum in Flughafen Münster-Osnabrück. Interessante Veranstaltung mit dem Titel Globale Anbindung für eine starke Wirtschaftsregion. Hört sich gut an. Eine wunderschöne moderne Gebäude, was leer und etwas trostlos wirkt. Abflüge reichen nicht, um die Monitore zu füllen. Hier ein Flieger nach Palma, später die Nachflug nach Antalya, eine Lufthansa-Maschine nach München. Und trotzdem, da eine Veranstaltung haben, viele mittelständische Firmen erzählt, wie wichtig im Flughafen für ihre Geschäfte sind. Das glaube ich auch. Trotz Zoom oder Teams will man seine Großkunden und Lieferanten in die Augen schauen, will man auf Messen seine Ware verkaufen. Und wichtig ist natürlich der Flughafen für die vielen Firmen, die sich dort niedergelassen haben. Da redet man schon von 3.000 Arbeitsplätzen inklusive Flughafen. Die Zahl der Passagiere werden um die 1,2 Millionen dieses Jahr bewegen, was angeblich schwarze Zahlen bedeutet. Aber das ist natürlich weit weg von den über 3 Millionen, die zu dem Bau des zweiten Terminals geführt hat. Das Problem einer regionalen Flughafen ist die Anbindung. Geschäftsreisende müssen über sogenannten Hubs schnell und einfach weiterfliegen können. FMO fliegt nach München und Frankfurt mit der Lufthansa. Das sind zwei Hubs, die gut funktionieren, besonders Frankfurt. Aber in diesem Winterplan hat die Lufthansa Frankfurt gestrichen und wird nur München anfliegen. Das ist natürlich ein herber Verlust für die Attraktivität des FMO. Es gibt kein Amsterdam, kein Paris, kein London, kein Brüssel oder Istanbul im Programm. Das sind Hubs, wo viele interkontinentale Flüge stattfinden. Zweites Problem sind die Kosten. Hauptgrund für die Absagen von Fluggesellschaften sind die hohe Landegebühren in Deutschland. Man bezahlt bei uns 4.400 Euro. Vergleich in Madrid liegt bei 660 Euro. In der 4.500 Euro sind, oder 4.400, Entschuldigung, sind 50% Luftverkehrssteuer. Und bei uns geht dann die Schere noch weiter auseinander. Und es droht der Verlust von Konnektivität. Dann gibt es noch den Spagat zwischen einem erfolgreichen Flughafen und einer modernen Umwelt- und klimaschonenden Mobilität. Umwelttechnisch sollten eigentlich alle weniger fliegen, was eigentlich gut ist, aber das trifft einen Regionalflughafen wie FMO mehr als Frankfurt oder München. Gute Nachrichten waren, dass ab 2030 sollten die ersten wasserstoffbetriebenen Flugzeuge auf den Markt kommen. Und dazu hat FMO seine Emissionen seit 2006 um 90% reduziert. Durch Fernwärme, LED und PV. Ziel ist dann auch noch klimaneutral in 2030 zu sein. Statt einer Landebahnerweiterung soll die größte PV-Anlage NRW entstehen, auch als Vorbereitung für Flugzeuge, die mit Wasserstoff fliegen können. Wir als Politik haben eine schwierige Aufgabe. FMO ist mit viel Steuergeld gebaut worden. Wir sollten den Sinn und die Zukunft eines Regionalflughafens versuchen neu zu definieren. Es ist klar, dass eine Schließung ein harter Schlag für die Region wäre. Können wir die Gebühren reduzieren? Ist die Luftverkehrssteuer die richtige Lösung? Gibt es einen schlaueren Plan? Müssen wir die Ära, die neuen, sparsamen Flugzeuge abwarten? Gibt es eine Möglichkeit, überhaupt Klima und Fliegen in Einklang zu bringen? Mein Vorschlag wäre, dass wir uns mehr Gedanken, wir haben viel über Mobilität heute geredet, mehr Gedanken über einen nachhaltigen, zukunftsorientierten Flugverkehr machen. Dann macht FMO vielleicht Sinn. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat Frau Ackermann.
Moin, liebe Anwesende, moin, liebes Gremium und moin, liebe Gäste, die zu Hause vielleicht am Bildschirm sitzen. Ich bin meinem Vorredner, Herrn Giddens, sehr dankbar, dass er schon einige Punkte aufgegriffen hat, die ich genauso sehe. Und ich will eins vorab sagen. Wir Grüne werden immer schnell als Verbotspartei bezeichnet. Es geht jetzt nicht darum, irgendjemand das Fliegen zu verbieten. Es ist wahrscheinlich auch noch ein sehr großer Unterschied, ob man jetzt aus familiären Gründen, aus beruflichen Gründen fliegt oder ob man einfach mal zum Spaß zum Ballermann chattet, um sich da volllaufen zu lassen oder zum Christmas-Shopping nach New York fährt. Das Problem ist, und da gehe ich jetzt auf meinen Vorredner ein, es geht um die Nachhaltigkeit. Wir haben uns bei der BWOS-Beteiligung auch über dieses Thema informieren lassen. Ab, ich glaube, 2030 ist es notwendig, dass Beteiligungen ab einer gewissen Mitarbeiterzahl und einem gewissen Umsatz diese Nachhaltigkeitsberichte erstellen müssen. Das zweite Problem ist für mich, auf dieser Beschlussvorlage steht Auswirkungen auf das Klima. Also ohne jetzt groß auf die Klimaschädlichkeit von Fliegen eingehen zu wollen, selbst wenn wir das ganze Frittenfett aus dem Landkreis nehmen und dem Stahlwerk Georgsmarienhütte sagen, ihr müsst heute mal etwas weniger Stahl produzieren, weil wir die Energie brauchen, um dieses Fett in klimafreundliches Kerosin umzuwandeln. Unser Flieger, wenn wir den denn nehmen würden, würde sich CO2-neutral bewegen, weil wir CO2 in nachhaltigeres CO2 transformieren durch diesen Prozess. Wir würden aber trotzdem nicht klimaneutral fliegen. Klimaneutrales Fliegen bedeutet, dass die Treibhausgase, die beim Flugzeug ausgestoßen werden, das heißt die Rußpartikel, das Schwefeldioxid, alles das, was wir früher so schön in der Nostalgie als Kondensstreifen bezeichnet haben und was sich so schön am Himmel abzeichnete und dann Fernweh erzeugte, das ist das, was veranlasst, dass die Sonnenstrahlen, die auf die Erde auftreffen, nicht wieder zurück ins Weltall reflektieren können und sich so vergleichbar mit dem damaligen FCKW, also mit diesem sogenannten Areal, was sich über dem Nordpol und Südpol befand, vergleichen lässt. Um es kurz zu fassen, wir kriegen das Ganze so nicht in den Griff. Wenn wir nicht kritischer mit dem Thema Fliegen umgehen und uns selber fragen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn, welche Reisen stellen wir in Frage oder welche nicht, dann kriegen wir das Problem so nicht in den Griff. Und Fliegen sollte ein kostbares Gut sein. Jeder sollte sich bewusst sein, dass Fliegen eben auch einen gewissen Preis hat, den wir im Moment nicht auf diesen Preisen abgebildet sehen. Und das Fliegen oder die daraus resultierende Klimaerwärmung führt natürlich auch zu Flucht- und Migrationsbewegungen, die wir sehen, die sich auch hier vor unserer Haustür abspielen. Immer mehr Menschen machen sich auf den Weg, weil ihnen natürlich durch die Lebensgrundlagen, die ihnen vor Ort entzogen werden, auch keine andere Lösung bleibt. Also das muss uns klar sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier etwas subventionieren, was schädlich ist. Es handelt sich hier um Querverschiebungen von Geldern innerhalb der Beteiligung. Aber es sollte schon jedem bewusst sein, dass wir hier Gelder nicht zukunftsfähig bewegen. Und ich erwarte jetzt auch nicht von jedem, dass er hier den Finger anders hebt. Mir ist klar, dass manche an ihre bisherigen Beschlüsse gebunden sind. Ich möchte nur dazu anregen, einmal gedanklich auch in die Zukunft unserer Kinder aufzumachen und zu überlegen, was auf Dauer nachhaltig ist und welche Entscheidung auch sich in 20, 30, 40 Jahren noch so gegenüber der nächsten Generation begründen lässt. Dankeschön.
Vielen Dank. Als nächstes hat Herr Bäumer das Wort.
Herr Volzner, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zu Beginn ein Geständnis machen. Manchmal neigt man als Politiker dazu, über Dinge zu reden, in die man sich zwar eingearbeitet hat, aber die man eigentlich ehrlicherweise gar nicht so bewusst erlebt hat. Beim Thema ÖPNV und beim Thema Fliegen ist das bei mir seit dem 1. November 2023 anders. Ich habe ein Deutschland-Ticket, bin auch heute mit der S40 hier zur Kreistagssitzung gefahren und ich kenne mich ehrlicherweise auch beim Fliegen aus. Der FMO, das ist unser Tor zur Welt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist gut so, dass wir Menschen ermöglichen, in die Welt zu reisen, damit sie dann wiederkommen und feststellen, anderswo sind die Dinge besser oder vielleicht auch schlechter als bei uns. Fliegen und andere Länder sehen macht manchmal sehr demütig. Und der Flughafen hat eine große wirtschaftspolitische Bedeutung für die Unternehmen hier im Osnabrücker Land, weil er eben unser Tor zur Welt ist. Wenn es diesen Flughafen nicht gäbe, ich habe das schon mehrfach hier an diesem Pult gesagt, dann gäbe es auch vielleicht das eine oder andere Unternehmen nicht. Das wäre nämlich da, wo der Flughafen ist. Wir müssen nicht glauben, dass es dann hier bleiben würde. Und in der Tat, das hat Herr Giddens gesagt, der Flughafen ist ein großer Arbeitgeber. Mehr als 1200 direkte Arbeitsplätze und insgesamt fast 3000 Arbeitsplätze, die vom FMO abhängig sind. Und die Bruttowertschöpfung, die wir dort erzielen pro Jahr, beträgt 180 Millionen Euro. Wenn man das von heute auf morgen nicht mehr haben will, gibt man, glaube ich, ohne Not ein Pfand aus der Hand. Und was Herr Giddens ja den Eindruck angeht, da wäre nichts los. Also ich habe mal gerade nachgeschaut. Heute an diesem Tag, an diesem Montag, dem 30. September 2024, fliegen insgesamt 17 Flüge vom Flughafen Münster-Osnabrück und weitere Flüge kommen da auch an. Und rein rechnerisch verteilen sich 1,25 Millionen Menschen pro Jahr, pro Tag auf 3.400 Menschen. Also zu sagen, da wäre relativ wenig los, glaube ich, wird dann doch relativ. Und um es mal klar zu machen, worum es ja eigentlich heute geht, es geht um ein Darlehen. Ein Darlehen, was wir als Landkreis geben sollen, damit der Flughafen zukunftsfähig investieren kann. Jeder Häuslebauer, der ein Haus kaufen möchte, der Infrastruktur schaffen möchte, nimmt ein Darlehen auf, weil er halt so ein Haus nicht auf einen Schlag in bar bezahlen kann. Wir machen hier nichts anderes, wir geben kein Geld für den laufenden Betrieb, wir investieren in die Zukunft und dieses Darlehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird sogar noch verzinst und zurückbezahlt. Es geht um 181.799 Euro pro Jahr. Ich finde, das ist überschaubar. Und der Flughafen Münster-Osnabrück ist richtig wichtig für Geschäftsreisende, für die Menschen, die in Frankfurt oder in München zu tun haben. Wenn ich dort fliege, dann sitze ich ganz häufig im Flugzeug oder am Flughafen neben Menschen, die eben anderswo ihr Geld verdienen als hier im Landkreis Osnabrück und die das Geld, was sie dort verdienen, hier in den Landkreis Osnabrück transferieren, damit es hier wertschöpfend tätig werden kann. Ich kenne einen Unternehmer aus Nordhorn, der hat eine Firma in München. Der fliegt da regelmäßig hin. Jetzt können Sie sich fragen, warum macht er das in München? Aber der macht vielleicht dort in München gute Geschäfte. Ich gönne ihm das. Und ich glaube auch nicht, dass wir das voneinander trennen können. Ich glaube, ohne Geschäftsreisende gäbe es keine touristischen Flüge und ohne touristische Flüge gäbe es auch keine Geschäftsreisende. Ich glaube, wir brauchen beide Säulen dieses Flugverkehrs, damit sich dort am Flughafen Münster-Osnabrück vernünftig was bewegt. Und wer sich mal den Luxus gegönnt hat, ich habe das neulich mal gemacht, weil wir relativ weit weg parken mussten, mal anzuschauen, was da für Autos stehen auf den Parkplätzen. Der stellt fest, das sind Kfz-Kennzeichen wie Hamm, Nordhorn, Emsland, Kloppenburg, Vechta, Warendorf, Minden, Gütersloh und Bielefeld. Also alles Menschen, die vielleicht auch die Chance hätten, von woanders zu fliegen, aber die ganz bewusst von diesem Flughafen Münster-Osnabrück fliegen, weil sie den einfach eben für nett, klein und schnuckelig halten. Die aus Nordhorn könnten ja ohne Probleme nach Düsseldorf fahren. Das tun sie aber nicht, weil das Fliegen von dort eben kompliziert ist. Und was das Thema Ökologie angeht, kann man ja sagen, wir schließen diesen Flughafen, wir machen den dicht und dann ist alles gut. Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, wenn man diesen Flughafen schließen würde, dann würden 3% der Menschen, die bislang geflogen sind, sagen, ich fliege nicht mehr. Aber 97% dieser Menschen, die bislang vom FAO geflogen sind, würden auch weiterhin fliegen. Aber nicht vom FMO, sondern von Bremen, Düsseldorf, Paderborn, Hannover, von anderswo und müssten natürlich irgendwie auch dahin kommen. Und die Studie, ich glaube, ich kann das vorwegnehmen, sagt unterm Kern aus, den Flughafen zu schließen wäre ökologisch schlechter, als ihn weiterhin zu betreiben. Und wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, das alles nicht überzeugt, dann darf ich Ihnen sagen, dass der Finanzausschuss der Stadt Osnabrück in den vergangenen Tagen einstimmig diese Vorlage beschlossen hat. Ich glaube, da waren auch Mitglieder von SPD und Grünen dabei. Ich lade Sie ein, das hier heute Abend auch zu tun. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Ausführung. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht und komme jetzt zur Abstimmung über diesen Beschlussvorschlag. Wer möchte den Beschlussvorschlag in der bekannten Form so mittragen, den bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen. Dann ist der Beschlussvorschlag bei 5 Gegenstimmen so mehrheitlich angenommen worden. Es waren 5 Nein-Stimmen und 6 Enthalten. Danke. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 23, Verwaltungsbericht der Landrätin. Bitte schön, Frau Kepschel.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Ich möchte sehr gerne berichten von unserer Delegationsfahrt anlässlich des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums zwischen den Landkreisen Osnabrück und Eustin. Einige werden sich vielleicht erinnern, an unserem Neujahrsempfang hat uns André Abacco, nachdem wir hier unsere Partnerschaft schon gefeiert haben, noch einmal zu sich in den Landkreis eingeladen. Und das war Anlass der Delegationsfahrt vom 5. bis 9. September diesen Jahres mit einer 40-köpfigen Delegation. Der Anlass war die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde im Mai 1999. Und den Delegationsmitgliedern waren erfreulicherweise unsere Kreistagsabgeordneten mit 13 Personen, alle Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, einige unserer Fachdienstleitungen, die Gleichstellungsbeauftragte und auch die Runde der Bürgermeister und Bürgermeisterin war bei der Fahrt vertreten. Weitere Teilnehmende kamen aus den Reihen der Caritas und der Politik. Unsere Delegationsreise hat diesmal sogar das Interesse der Medien geweckt. Dank der Anwesenheit des NOZ-Mitarbeiters widmete die Neue Osnabrücker Zeitung in den vergangenen Tagen 2 Artikel dem Thema Partnerschaft zwischen den Landkreisen Osnabrück und Eutin. Vor Ort erwartete uns ein buntes Delegationsprogramm, von dem die feierliche Jubiläumsgala am Samstagabend den Höhepunkt bildete. Im Vordergrund dieser Festveranstaltung stand natürlich das Partnerschaftsjubiläum, doch unsere Gastgeber feierten auch 25 Jahre der größten polnischen Gebietsreform, die zu einer umfassenden Änderung der Verwaltungsstrukturen in Polen geführt hat und dank der die Selbstverwaltung Polens heute 3 Ebenen umfasst: Woiwodschaften, Landkreise und Gemeinden. Damit haben wir an diesem Abend auch die Neugründung unseres Partnerlandkreises Eutin zelebriert. Am Sonntag gab es noch einen sehr wichtigen Programmpunkt. Wir haben in einer feierlichen Stunde die Lebensleistung von Anna Wagner-Rubinska, der verstorbenen Mitbegründerin unserer Partnerschaft, gewürdigt. Für Anna Wagner wurde ein Gedenkstein in Barczewo enthüllt. Ihre Weggefährten erinnerten an die Verdienste von Anna. Ohne sie und ihre unermüdliche Überzeugungsarbeit wäre unsere Partnerschaft nicht denkbar. Am Sonntagnachmittag ging es dann in die Philharmonie von Eutin. Dort wurden auf eine sehr unterhaltsame Weise im klassischen und modernen Musikstücken durch ein Charity-Konzert geführt. Am Abend hieß es dann bei einem gemeinsamen Abendessen Abschied nehmen von unseren Gastgebern. Landrat Abaco, sein Stellvertreter Arthur Wochner und einige Kreistagsmitglieder aus Eutin waren auch dabei. Sowohl bei unserer Delegationsreise als auch bei den vergangenen Besuchen im Landkreis Eutin bleibt mir persönlich insbesondere die enorme Gastfreundschaft und die besondere Wertschätzung, mit denen wir überall empfangen wurden, in Erinnerung. Man kann wirklich inzwischen sagen, es ist nicht nur eine Partnerschaft, sondern eine breit getragene Freundschaft. Ich möchte noch einmal allen denen ausdrücklich Dankeschön sagen, die dabei gewesen sind und diese Fahrt wieder zu einem sehr, sehr unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Es ist doch beeindruckend zu erleben, wie Völkerverständigung im direkten Austausch und im regelmäßigen Austausch und Vertrauensaufbau funktioniert und auch in der Lage ist, Gräben und Hindernisse zu überwinden. Deswegen noch einmal an der Stelle ganz herzlichen Dank, natürlich auch verbunden mit der Werbung, um die nächsten Fahrten und auch Besuche hier vor Ort, Sie zu begleiten. Und dann wollte ich noch berichten von den Veterinärwesen. Und zwar aufgrund der unzureichenden Finanzausstattung in kommunalen Veterinärwesen haben wir uns als Landkreis übergreifend mit allen Landkreisen zusammen organisiert von unserem Spitzenverband NLT darauf geeinigt, dass wir einen Rückzug aus allen landesinternen und landesübergreifenden Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, Regierungskommissionen oder Ähnlichem des Landes beschlossen haben. Ich führe aus. Der Landkreis Osnabrück setzt sich für eine verbesserte Finanzausstattung im kommunalen Veterinärwesen durch das Land Niedersachsen ein. In fast allen Aufgabengebieten des Veterinärdienstes arbeiten wir im übertragenen Wirkungskreis, nehmen also Aufgaben wahr, die primär Landesaufgaben sind und auch die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen werden. Nachdem der NLT seit vielen Jahren auf das massive Finanzdefizit der kommunalen Veterinärbehörden aufmerksam gemacht hat, hat die Landesregierung im Namen ihrer Haushaltsklausur für das Haushaltsjahr 25 erneut eine angedachte gesetzliche Regelung zur verbesserten Finanzausstattung leider verworfen. Daraufhin hat das Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages in der Sitzung am 22. August konkrete Maßnahmen ab dem 1.9. beschlossen und sämtliche Landräte und Landräte darum gebeten, diese Maßnahmen umzusetzen. Es geht in erster Linie darum, auf die Unterversorgung zumindest bis zu den abschließenden Haushaltsberatungen des Landes Niedersachsen im Dezember aufmerksam zu machen, nachdem wir seit mehr als 10 Jahren auf diesen Missstand hinweisen. Wie eben schon gesagt, geht es um den Rückzug aus allen landesinternen und landesübergreifenden Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, Regierungskommissionen oder Ähnlichem des Landes. Hiervon ausgenommen sind Ausbildungs- und Prüfungsausschüsse und zwingend erforderliche Besprechungen zur unmittelbaren Tierseuchenbekämpfung nach amtlich festgestelltem Verdacht sowie bei lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen großen Ausmaßes in Niedersachsen. Grundsätzlich keine Teilnahme an Dienstbesprechungen des Landes, Ausnahme ausschließlich nach direkter Einzelweisung des Ministeriums. Ruhen der Auditorentätigkeit kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinosystem einschließlich der Neumeldung kommunaler Auditoren. Die Berichterstattung an das LAVES über die Überprüfung der Abstellung von zulassungsrelevanten Mängeln, die das LAVES im Bereich der lebensmittelrechtlichen Zulassungskontrollen festgestellt hat, wird unterbrochen. Unterstützungsmaßnahmen für das Land werden konsequent abgelehnt, zum Beispiel Testung von Anwendungen. Umfangreichere Anfragen des Ministeriums ohne Einzelzuweisung werden unter Hinweis auf fehlende Kapazitäten nicht mehr beantwortet. Die Nutzung der Möglichkeit von Überlastungsanzeigen, die auf das Defizit der Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Veterinärbehörden aufmerksam machen. Das ist im Unterschied zwischen Landkreis ist aktuelle Ausstattung der kommunalen Veterinärbehörde auf Basis der bisherigen Finanzausstattung durch das Land, kommunalen Finanzausgleich plus sonstige Kreismittel und dem rechtlichen oder fachlichen Soll aufzuzeigen, das eigentlich vom Land finanziert werden müsste. Diese Maßnahmen sollten auch öffentlichkeitswirksam von den Landkreisen und der NLT-Geschäftsstelle begleitet werden. Die Aktion lebt davon, dass die Landkreise in dieser Frage gegenüber dem Land geschlossen auftreten. Wir beteiligen uns an der Aktion. Das Ziel einer verbesserten Finanzausstattung wird in den kommenden Jahren noch wichtiger werden. Insofern ist es sachgerecht, dass wir uns gemeinsam mit allen anderen niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten dafür einsetzen. Nach bisheriger Erfahrung beteiligen sich alle kommunalen Veterinärbehörden an der Aktion. Wichtig ist, dass die alltägliche Arbeit des Veterinärdienstes durch die Aktion nicht beeinträchtigt wird. Wir führen unsere Dienstleistungen für die Wirtschaft uneingeschränkt weiter durch. Die Kontrolltätigkeit wird uneingeschränkt weitergeführt. Tierseuchen und Lebensmittelkrisen werden in gleicher Weise weiter bearbeitet, soweit sie auftreten. Insgesamt geht es um 41 Millionen Euro, die wir als Landkreise insgesamt in Niedersachsen für die Aufgaben der Veterinärbehörden zu wenig finanziert werden.
Ganz herzlichen Dank, Frau Landrätin, für Ihre Ausführungen. Nachfragen sehe ich nicht. Dann darf ich überleiten zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 24, Anfragen und Auskünfte. Haben wir da was? Herr Quebermann.
Ja, und zwar geht es um das viel zitierte Thema Lütti. Mit großer Überraschung habe ich oder wurde mir mitgeteilt, dass es einen Rabatt im Museum um Park Karl Griese in Höhe von 2 Euro für Lütti und 9 Plus Nutzer gibt. Dem scheint ja wohl die Überlegung zugrunde zu liegen, die heute hier auch schon mal angesprochen worden ist, dass per se jeder, der im Lütti sitzt, gut für den Klimaschutz ist. Derjenige, der mich darauf angesprochen hat, war mit dem Fahrrad gekommen. Dem konnte ich das ehrlicherweise nicht erklären, warum er den Rabatt nicht bekommen hat. Meine Frage in dem Zusammenhang ist aber, welche Kosten entstehen durch diese Maßnahme? Wovon geht man prognostisch aus, wie viele Besucher das betreffen wird? Und vor allen Dingen, wer trägt diese Kosten? Und zum Zweiten, welche weiteren indirekten Subventionierungen gibt es im Kontext Moin Plus oder Lütti noch?
Frau Landrätin.
Ja, vielen Dank. Das ist eine Aktion, die nichts mit Lütti direkt zu tun hat, sondern die die Geschäftsführung Karl Griese bzw. auch unter Kenntnisnahme des Aufsichtsrats so überlegt hat. Ich kann das gerne mit in den Aufsichtsrat von Karl Griese nehmen und daraus dann eventuell auch nochmal in einem Ausschuss berichten. Vor allen Dingen zu der Frage, wie ist das Ergebnis sozusagen aus dieser Rabattierung?
Ja, eine Nachfrage.
Warum sind Gruppen ausgenommen? Also ich habe ja die nachvollziehbare Idee, dass ein voller Lütti besser ist als ein leerer Lütti. Also warum sind dann ausgerechnet Gruppen ausgenommen?
Diese Frage kann ich auch gerne mitnehmen.
Herzlichen Dank. Weitere Nachfragen zum Verwaltungsbericht sehe ich nicht. Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 25. Hier geht es um Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern. Nach § 15 unserer Geschäftsordnung kann jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Landkreises Osnabrück Fragen zu Beratungsgegenständen der Kreistagssitzung und anderen Angelegenheiten des Landkreises stellen. Gibt es da den Bedarf? Herr Ballmeier.
Ja, Erik Ballmeier, Bürgermeister der Gemeinde Osterkappeln. Schönen Dank, dass ich hier das Wort bekomme und eine Frage stellen darf. Zunächst aber möchte ich mich beim Kreistag bedanken für dieses klare Bekenntnis zum Gesundheitsstandort Osterkappeln und für das klar erkennbare Bemühen, einen guten Weg aus dieser Situation herauszufinden. Ich möchte betonen, wie wichtig das ist, und zwar nicht nur für Osterkappeln, sondern für den Landkreis insgesamt. Marin Guth hatte die Dialogveranstaltung mit Minister Filippi dargestellt. An der Stelle dort ist deutlich beraten oder besprochen worden, dass wir demnächst, genau wie es in Nordrhein-Westfalen schon geschehen ist, in die Verteilung von Leistungsgruppen einsteigen, dass das wichtige Diskussionen sind. Und ich glaube, dass wir auch in diesen Diskussionen politisch Gesicht zeigen müssen, denn die Stadt Osnabrück wird es tun über ihren Weg des Klinikums. Sie haben klar angedeutet, dass sie dort in intensiven Gesprächen sind und von daher auch dort unterwegs ist und tätig ist. Und ich meine, das steht auch einem Landkreis dann zu Gesicht, in dieser Sache mitzuwirken und mitzugestalten in dem Rahmen, in dem das möglich ist. Und daher meine Frage an dieser Stelle, neben dem Dank, dass wir diesen Weg gemeinsam weiter beschreiten. Und ich kann sagen, die Kommunen werden sich dementsprechend bemühen, und Wege finden wollen, gemeinsam mit dem Kreis aus dieser Situation herauszukommen, für uns alle eine gute Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und ich kann dazu nur sagen, wenn wir das gemeinsam so wollen, dann müssen wir jetzt anfangen. Und ich bin bereit dazu, die Gemeinde Osterkappeln ist bereit, unsere Umlandgemeinden sind dazu bereit. Und das Angebot steht, wir sind im guten Austausch und das sollten wir jetzt intensivieren. Und auch nochmal der Appell, durchaus dort eine feste Stelle einzurichten. Es kommt viel Arbeit da auf uns zu. Das ist, glaube ich, durch Priorisierung in einem einzelnen Bereich nicht zu erreichen. Und von daher die konkrete Frage, ist in den kommenden Haushalt des Landkreises, sind neben vielleicht einer Überlegung, einen Stellenplan anzufassen, auch Überlegungen, finanzielle Mittel bereitzustellen, um in diesem wichtigen Komplex mit Beratern, mit sonstigen Belangen geltlich sich aufzustellen, um diesen wichtigen Entwicklungsschritt, der jetzt kommt, mit zu gestalten. Gibt es da schon Ansätze und Pläne?
Vielen Dank für das Statement, Erik. Vielen Dank aber auch für die Frage. Die Landrätin wird die Frage beantworten.
Ja, vielen Dank, lieber Erik. Auch vielen Dank für deinen Einsatz für den Standort und dadurch, dass Osterkappel natürlich nicht alleine nur für die Osterkappelerinnen und Osterkappler da ist, natürlich auch für die gesamte Region. Der Kreistag hat heute uns als Verwaltung die Möglichkeit freigeschaltet, sowohl Personal als auch finanzielle Ressourcen soweit nötig und soweit möglich freizuschalten. Und insofern werden wir jetzt mit Augenmaß weiter vorangehen und das, was nötig ist, damit wir das, was du als Ziel beschreibst, erreichen können, dann auch in die Wege zu leiten. Ich werde natürlich die Politik immer wieder auch noch um ihre Meinung und ihrem Rat fragen. Also ich sehe das jetzt nicht als sozusagen Freibrief an, sondern wir werden da weiter, und das konkretisiert der Beschluss ja auch nochmal, in enger Abstimmung das Thema begleiten. Und wenn wir dann weitere Mittel, Ressourcen brauchen in ganz konkreter Form, werden wir das in guter Abstimmung generieren können. Aber im Moment ist es tatsächlich noch zu früh. Diese Frage wurde uns an mehrfacher Stelle gestellt. Wollt ihr nicht schon was Konkreteres einstellen? Nein, es ist im Moment noch zu früh, genau zu sagen, wie viel Geld brauchen wir jetzt zum Beispiel, um ein Gutachten in Auftrag zu geben, um Konzepte in Auftrag zu geben. Da müssen wir weiterhin politisch im Austausch bleiben und das dann gemeinsam beschließen. Gut ist, dass wir jetzt keine Zeit mehr durch unbedingt notwendige Beschlüsse mehr ins Land ziehen lassen müssen, sondern jetzt sehr handlungsfähig sind.
Ja, danke für die Information, und vielleicht, es ist noch zu früh, kann schnell zu spät sein. Ich bitte darum, das dann eng zu betrachten und dran zu bleiben.
Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Es hatte sich nachher Ostmann gemeldet. Bitte schön.
Felix Ostmann, ich bin Gemeinderat in Osterkappeln. Meine Frage bezieht sich auf den aus meiner Sicht riesiges Problem, dass die Geschäftsleitung der Nils Stensen klar formuliert hat, dass jeder Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, brandgefährlich ist und gleichzeitig am Tisch sitzen möchte und mitbestimmen möchte, was wir in Osterkappeln da schaffen und aufbauen. Wie gedenkt man damit umzugehen, mit dieser Situation, dass da zwei unterschiedliche Interessenkonflikte aufeinandertreffen?
Vielen Dank für die Frage. Die Landrätin antwortet.
Wir brauchen natürlich den Nils-Stensen-Verbund, weil sie im Moment zwar nicht direkt, sondern der Thüner Orden in einem Gesellschafterkonstrukt Eigentümer des Geländes sind, brauchen wir natürlich den Nils-Stensen-Verbund als gemeinsamen Kooperationspartner. Sie haben sich sehr klar positioniert, wozu sie bereit wären und wozu nicht. Und gleichzeitig ist uns aber auch vom Nils-Stensen-Verbund sehr freigestellt, weitere Betreiber, weitere Träger zu suchen. Insofern sehe ich da tatsächlich eine sehr konstruktive Zusammenarbeit und keinen Konflikt, wie man es vielleicht auf den ersten Blick sehen könnte.
Danke.
Vielen Dank für die Antwort. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt, da ich keine weiteren Anfragen sehe, soweit abgeschlossen. Ich bitte Sie aber noch kurz hier zu bleiben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Maja, schön, dass du auch da bist, aber vor allem, lieber Winfried. In diesen bewegten Zeiten wissen wir es nicht ganz genau, aber nach menschlichem Ermessen war das heute für dich, lieber Winfried, deine letzte Kreistagssitzung. Auch wenn die offizielle Verabschiedung gleich noch folgt, möchte ich auch im Namen des ganzen Hauses noch einige Worte an dich richten. In einem Interview hast du auf die Frage, warum du Jura studiert hast, einmal Folgendes gesagt, ich zitiere: Bis zum Abi war ich sicher, Chemiker werden zu wollen. Mir wurde dann aber immer bewusster, dass ich mich schon immer für politische Zusammenhänge interessiert habe, also wollte ich beruflich etwas machen, was mit Politik zu tun hat. Und da liegt Jura einfach näher als eine Naturwissenschaft. Und so ist es ja auch gekommen. Heute bin ich Verwaltungsbeamter an der Schnittstelle zur Politik. Zitat Ende. Lieber Winfried, der Wissenschaft ist sicherlich ein großartiger Naturwissenschaftler verloren gegangen, aber wir sind sehr froh, dass du dich mit deiner Expertise, deinem analytischen Sachverstand und nicht zuletzt auch mit deinem subtilen Humor in den Dienst des Landkreises Osnabrück gestellt hast. Wir, lieber Winfried, haben uns 1997 kennengelernt, als du für ein Jahr von der Bezirksregierung Weser-Ems zum Landkreis Osnabrück abgeordnet wurdest. Daraufhin folgten für dich unter anderem eine Station im benachbarten Steinfurt, bevor Oberkreisdirektor Holl dich als Nachfolger von Dr. Stefan Rolfes als Kreisrat zum Landkreis Osnabrück holte. Am 18.09.2000 wählte der Kreistag dich erstmals für 8 Jahre einstimmig zum Kreisrat. Dass die Wiederwahlen am 18.02.2008 und 7.12.2015 ebenfalls einstimmig erfolgten, zeigt, dass du mit deiner Arbeit, aber auch als Person, über Fraktionsgrenzen hinweg große Anerkennung erfahren hast. Du bist eine Person des politischen Ausgleichs. Lieber Winfried, für dich war Kreisrat zu sein mehr als ein Beruf. Oder wie du selber einmal gesagt hast, eine solche Aufgabenvielfalt zu haben und mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und Institutionen zusammenarbeiten zu dürfen, empfinde ich als großes Privileg. Das, was ich tue, ich glaube, das Interview stammt von 2022, ist mein Traumjob. Zitat Ende. Lieber Winfried, in deinem Traumjob hast du Spuren hinterlassen und von vielen richtungsweisenden Projekten, die du gemeinsam mit Politik und Mitarbeitenden deines Vorstandsbereiches umgesetzt hast, profitieren die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osnabrück tagtäglich. Wie akribisch und erfolgreich du dabei warst, zeigt allein die Tatsache, dass dieser Kreistag und die Verwaltungsspitze der Auffassung sind, dass es zukünftig 2 Kreisräte bedarf, um die bisher von dir geleistete Arbeit zu erledigen. Lieber Winfried, im Namen des gesamten Hauses denke ich, aber auch ganz persönlich, danke ich dir ganz herzlich für deine Verdienste um den Landkreis Osnabrück. Mit deinem Abschied verliert der Landkreis Osnabrück einen herausragenden Fachmann, aber noch viel mehr, nämlich einen feinen Menschen. Wir werden mit diesem Verlust umgehen müssen. Deine heute hier anwesende Frau Maya und deine Familie bleibt zukünftig hingegen etwas mehr Zeit mit dir. Und ich hoffe, du kannst dir dann auch Zeit für die Dinge nehmen, die dir darüber hinaus wichtig sind, wie dein ehrenamtliches Engagement, vor allem bei der Diakonie. Für die Zukunft wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Es war mir ein Vergnügen. Glück auf. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die Kreistagssitzung ist geschlossen. Vielen Dank.